ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Dance Moms.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Svea Mausolf, a.k.a. Svea Maus.
Ich bin Svea Maus und ich schließe heute meine Tabs zu Marlene Jaschke.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. So, ist das Schwierigste haben wir schon mal.
Oh, das war schon mal echt hart.
Uff. Ja, herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich
Hallo.
Gemeinschaftlich unsere offenen Tabs schließen. Und heute, Miguel, setz dich mal gerade hin.
Ja.
Wir haben quasi Adel zu Gast. Neben uns, hier in der Bickendorfer Stinkebox, sitzt die Meme-Queen von Instagram, Svea Maus. Herzlich willkommen, Svea.
Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung.
Ich glaube, vieles ist super weird, dass du jetzt hier sitzt. Also alle kennen Svea Maus als Meme-Page, als super lustige Meme-Page. Und du bist aber ein echter Mensch, den es wirklich gibt, der jetzt hier mit uns sitzt.
Ja, es ist super weird auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, in einer Schlange zur Toilette und vor mir stehen Menschen, die sich über mich unterhalten, aber keine Ahnung haben, dass Svea Maus
ist das schon mal passiert?
Gerade
hinter
ihm steht.
Das ist ja verrückt.
Das war tatsächlich auch so eine Art Veranstaltung, zu der ich auch eingeladen habe. Das war so ein Karaoke-Abend.
Ah, okay.
Da ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da hatte ich schon 30.000 Follower und habe mit einem Freund immer so Karaoke-Abende in Berlin veranstaltet und habe dann öffentlich dazu eingeladen. Und dann waren irgendwie mehr Menschen dort. Also so klassische Facebook-Party.
Ja, auf eine Art. Und dann ging es so rum, so, hast du schon das neue Svea Maus-Meme gesehen?
Oder wo ist die eigentlich?
Ah ja, und dann stehst du da so rum und denkst so, ja. Also ein bisschen wie so heimliche Superpowers.
Ja, ein bisschen, aber auch so, dass ich dachte, okay, ich verstecke mich jetzt hier irgendwo und komme nicht mehr raus. Also ich muss mich damit noch sehr anfreunden, kann das noch gar nicht richtig greifen, was das eigentlich macht.
Und man muss ja sagen, dass es jetzt dann auch wirklich extrem explodiert ist. Ne? Also du bist jetzt bei über 130.000 Follower.
137 stand heute.
Ja.
Hast du eine Ahnung oder ein Gefühl, welches Meme quasi dein Durchbruch war? Also so, das ist jetzt das Meme und jetzt geht's ab.
Ich habe so einen Post gemacht, da habe ich PolitikerInnen in das jeweils andere Geschlecht verwandelt und habe das gepostet und das war so ein Post, der über meine Freundesreach zu dem Zeitpunkt hinausging und irgendwie hatte ich immer schon so einen Hang zu Social Media und zu Memes und zu dem ganzen Kram und YouTube etc. und habe dann das erste Mal gemerkt, dass das so auch über meinen Freundeskreis hinaus wachsen kann und habe dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das jetzt und habe so relativ streng täglich gepostet und dann in dieser Zeit, also in den letzten zwei Jahren, so meine Sprache gefunden auch.
Wir hören hier immer Memes, Memes, Memes. Ich würde jetzt einmal mal kurz einen kleinen Infoblock einbauen.
Ja, gerne.
Wir sind immer noch in der ARD-Audiothek. Einen kleinen NDR-Infoblock. Memes, das sind bearbeitete Bilder mit prägnanten Sprüchen, die zum Beispiel bei Instagram oder via WhatsApp verbreitet werden. Die Künstlerin Svea Mausolf alias Svea Maus ist damit sehr erfolgreich.
Ich finde, da kann man nochmal den NDR-Geilomaten abspielen.
Ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler als YouTube.
Ja, wir behandeln heute Memes, liebe Leute von der ARD. Wir haben einen echten Meme-Account hier heute, einen sehr erfolgreichen. Du hast gerade schon gesagt, dass du ja dadurch recht anonym bist. Musst du dann manchmal Leuten erklären, also kommst du in die Situation, dass du sagst, ja übrigens, ich habe einen sehr erfolgreichen Meme-Account, weil man dann doch manchmal die Vorteile der Prominenz dann doch haben möchte?
Ich habe das noch nie so richtig gemacht. Also zum Beispiel, ich habe auch ja, so einen Job. Da weiß das keiner.
Du hast einen echten Job?
Ist das ein echter Job? Ich mache so Bildbearbeitung für einen Online-Shop und bin dafür in einem Büro, versuche das da so klein wie möglich zu halten.
Da weiß das keiner? Du bist ja sowas wie Clark Kent.
Ich weiß es genau, ich will es irgendwie gar nicht wissen. Also ich versuche da so der Underdog zu bleiben noch.
Ich habe gelesen, du hast auch Fotografie studiert. Du bist eigentlich bildende Künstlerin. Du bist auch Malerin.
Du hast quasi Kunst gemacht, die sehr, sehr viel mehr Arbeit ist als Memes. Bist du so ein bisschen ernüchtert, dass jetzt der Erfolg kommt, wo man so Sachen macht, die eventuell ein bisschen schneller aus der Hüfte geschossen
kommen? Mal ganz ehrlich, ich finde es richtig geil.
Das glaube ich.
Also ich habe mich da echt manchmal geschunden und gewunden im Atelier und dachte, oh, wenn ich mir jetzt noch das Ohr abschneide, dann wird's was. Aber ehrlich gesagt, im Bett liegen, so ein Meme zimmern, raus damit und dann womöglich noch vielleicht
und,
so,
und sofort Bestätigung, also
voll,
sofort Feedback.
Ja, genau.
Musst nicht warten, bis das dann irgendwer kauft. in irgendeiner Galerie. Und
am Ende malt man irgendwie für einen Oligarchen, der es in seiner luftsicheren Box irgendwo in seinem Keller lagert, nur weil er da einen Steuervorteil draus gezogen hat. Also.
Was ich an deinen Memes so cool finde, ist, dass du dir quasi so einen eigenen Kosmos aufgebaut hast, mit wiedererkennenden Figuren auch. Ja. Ich freue mich immer sehr über Angela Merkel als die Weiße mit Dreads zum Beispiel.
Hilarious.
Es gibt so eine Art so wie Handlungsstränge, die du dir so ein bisschen innerhalb dieser Memes, ist eigentlich echt mehr als
Kosmos.
Memes.
Es ist ein Kosmos.
Es ist eine Art Soap auch irgendwie.
Ja.
Ich finde, es ist sehr vielschichtig.
Es hat Handlungsstränge. Ich bin echt so froh, dass es das Internet gibt, weil man hat ja immer so das Narrativ von, dass Deutschland nicht so das Humorland Nummer eins ist. Und ich finde, es wird total widerlegt durch solche Accounts wie deine, aber auch so Galeria Arschgeweih und so. Ich muss sagen, ich bin überrascht davon, wie gut die Meme-Culture in Deutschland geworden ist, so in den letzten paar Jahren. Also Galeria Arschgeweih ist ja schon so ein paar Jahre alt und jetzt ist
hat
deiner
mich
dazu
durch
gekommen.
Die Pandemie.
Ja, genau, total.
Wirklich.
Auch so von den Meinungen her und so, also quasi die ernsteren Themen, die da dahinter stecken, dass die total geschmackssicher sind und so. Ich beobachte das sehr gerne.
Eine Frage, die du da wahrscheinlich sehr häufig gestellt bekommst. Wo sind die ganzen Bilder von den Leuten her? Arbeitest du mit KI? Sind das Privatfotos von random Personen?
Muss ich Angst haben, dass meine Oma irgendwann mal auf deinem Account auftaucht?
Ich versuche wirklich, wirklich, wirklich aufzupassen, dass es keine deutschen Gesichter sind.
Mhm.
Ich kann nicht ausschließen, dass es mal passiert oder auch schon passiert ist und dann eine böse Nachricht kam und mir wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen ist, weil ich dachte, naja,
jetzt ist es vorbei.
Jetzt nehmen Sie mir meinen Erfolg weg. Ich bin sehr viel auf Pinterest unterwegs, ne? Für Interieur und Rezepte.
Für die beste Poco-Domäne in Einrichtung der 90er.
Das findet man anders. Die beste Google-Suche ist Wohnung 2004.
Ja, okay.
Und dann über so Immo-Scout gehen und dann kommen
ach,
diese...
so alte, tatsächlich echte alte Anzeigen.
Genau.
Genial.
Und sonst bei Pinterest muss man einfach seinen Algorithmus schön trainieren und dann kommen die ganzen ekelhaften Sachen und tollen Selfies von den Leuten, die ich so liebe. Ich liebe die halt auch, ne? Ich hoffe, das merkt man.
Das merkt man auf jeden Fall. Und uns interessiert natürlich auch immer, wir sind ja ein Podcast, wir bringen uns hier Internetthemen mit. Du bist eh die ganze Zeit im Internet.
Ich muss sagen, ich finde es immer sehr interessant, wenn wir Gäste da haben, die eh viel im Internet sind, weil wir ja immer sagen, okay, ihr könnt jedes Thema selber mitbringen, was ihr wollt. Also was liegt bei euch im Browserverlauf? Wir haben da gar keinen Einfluss drauf, sondern das ist ja der Grund, warum wir überhaupt Gäste hier einladen. Also abgesehen davon, dass wir nett quatschen wollen. Und deswegen bin ich immer mega aufgeregt, was so mitgebracht wird.
Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal an deinen Tab rein, Svea.
Mein Tab ist Marlene Jaschke. Hätte ich zu Hause so eine Pinnwand, wären da ganz viele Fotos und so Schnüre auch. So richtig klischee-mäßig. Marlene Jaschke habe ich bei YouTube entdeckt und zwar habe ich einem Freund ein Lied von Evelyn Künneke vorgespielt, Egon, das kann ich euch allen sehr empfehlen. Das ist das Lied einer Frau, die von ihrem Ehemann in die Alkoholsucht getrieben wurde. Lustig, aber natürlich auch tragisch. Wir waren dann total hooked und wollten mehr über Evelyn Künneke rausfinden und haben dann einen Auftritt von ihr bei der Schmitz Mitternachtsshow gefunden.
Das eine Sendung ist, die wann lief?
Die lief von 1990 bis 1993.
Ah, okay.
Also drei glorreiche Jahre des NDR.
Ach, wir sind hier sogar, es ist ein NDR-on-Brand-Thema.
Ja, richtig.
Ist doch fantastisch.
Diese Sendung wird moderiert von Corny Littmann. Der ist Theatermacher, Schauspieler, Regisseur und LGBTQI-Plus-Aktivist. Und war tatsächlich mal der Präsident vom FC St. Pauli.
Ein Mann mit vielen Talenten.
Ja. Und ihm gehört das Schmidt-Theater und das Schmitz-Tivoli in Hamburg.
Okay.
Und dort war auch diese Sendung. Und die,
also aus dem Theater wurde quasi diese Sendung...
Genau, mit Publikum. Mhm. Und Corny Littmann hat das zusammen mit der großartigen Lilo Wanders und mit Marlene Jaschke.
Also wir bewegen uns quasi im weitesten Sinne in der Welt der Kleinkunst, der Bühnenkunst und des Kabaretts und so kleinen Fernsehsendungen im öffentlich-rechtlichen Programm.
Richtig.
Der 90er Jahre.
Der 90er Jahre, als Kabarett noch
groß war.
Als das noch was bedeutet hat.
Genau. Marlene Jaschke, um die vielleicht mal so ein bisschen für euch zu beschreiben.
Habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen.
Ich gucke
viel
nicht.
Fernsehen und viel alte Sachen auf YouTube und so. Marlene Jaschke ist mir noch nie untergekommen.
Ich habe die schon mal gesehen. Die ist so Trenchcoat, so eine rote, so eine Mütze / Haube.
Richtig.
Ist so ihr Style.
Genau.
So ein bisschen wie meine Urgroßtante Trude in jungen Jahren unterwegs war.
Genau so. Also sehr äußerlich sehr bieder. In so einem beigefarbenen Kostüm, rote Bluse und immer dabei hat sie eine braune Handtasche. Ein Taz-Journalist hat mal gesagt, nur wenige können die Absurdität des Alltags so präzise übertreiben wie die Hamburger Komikerin Jutta Wibbe, weil so heißt sie mit bürgerlichem Namen. Und Jutta Wibbe, die hat 72 eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und dann 85 einen Clown-Workshop.
Geil. Ja.
Und dann gesagt, nee, das mit der Bank.
Lieber Clown.
Und hat ihre Karriere in der Bank an den Nagel gehängt und hat sich dem Straßentheater gewidmet, was am Ende zu einem Grimme-Preis geführt hat. Also eine steile Karriere.
Crazy, und in wie vielen Jahren?
Also sie ist 55 geboren und hat 85 den Clown-Workshop gemacht. Das musst du jetzt ausrechnen. Ich habe Kunst studiert.
Auf keinen Fall. Das machen die
Zuhörerinnen
zu Hause.
7 im Sinn, 3 fallen runter.
Boah.
3, ich traum auf 30 Jahre.
Ja. Also ich bin ja auch 30.
Ich bin so froh, dass du da bist in solchen Momenten.
Also ich bin ja auch 30, hab ja quasi das Gleiche gemacht.
Fällt du hast mir auch erst einen Job und jetzt bist du plötzlich, also
Clown.
Genau, deine Meme-Page ist quasi dein Clown-Workshop. Ja,
weil dein Job vorher wahrscheinlich schon spannender war als Bankkauffrau, oder?
Naja, also...
Kommt drauf an, Caro, wir haben vielleicht auch ein paar Bankkauffrauen in der Hörerschaft, die sind jetzt dann böse und traurig.
Also ich glaube,
ich will
das
nicht
kann
wieder
auch
gecancelt
was.
Werden diese Woche.
Ja. Oh. Nächste Woche wieder. Man darf nur alle 2 Wochen mal gecancelt
okay.
werden.
Und sie hat, seit sie den Clown-Workshop gemacht hat, diese Bühnenfigur Frau Jaschke aufgebaut. Und die ist sehr schrullig, sehr verklemmt, pingelig, aber wirklich herzensgut. Sie hat dann durch die Schmitz-Mitternachtsshow so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen, sodass sie wirklich bundesweit bekannt wurde und natürlich auch, wie soll es anders sein, von Tommy Gottschalk zu Wetten, dass.
Also sie war bei Wetten, dass sogar. Okay, da hören wir mal rein. Sie sitzt auf der Couch nämlich an.
Mit Arnold Schwarzenegger. Klar.
Herr Schwarzenegger, ob Sie mir, das darf ich nicht vergessen, hier ein Autogramm geben könnten für den Andi. Das ist der Sohn von meinem Kaufmann, Herrn Fischbacher. Es wohnt gleich bei uns um die Ecke. Ich habe einen Stift.
Ja, danke.
Das wäre sehr nett. Das muss ich mitnehmen.
Ist in Ordnung. Fahrt.
So, Herr Gottschalk,
ja. Sie sitzt da in full in character, in ihrem Bühnenoutfit. Und redet damit Weltstars wie, keine Ahnung, mit dem Bäcker um die Ecke. So.
Es wirkt so ein bisschen verhalten. Also so richtig Feedback kriegt sie nicht, weder vom Publikum noch von Tommy Gottschalk.
Die Leute sind ein bisschen überfordert, habe ich den Eindruck.
Finde ich auch ganz toll, weil sie wirklich nie diesen Charakter bricht. Also sie hat 1,5 Stunden lang Bühnenshow und bleibt die ganze Zeit in diesem Charakter. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Es gibt auch ganz wenige Interviews, wo sie außerhalb ihres Charakters auftritt. Ich habe nur ein Interview gefunden als Jutta Wibbe, also unter ihrem bürgerlichen Namen, wo sie nicht diese schrullige Person spielt.
War das ein schriftliches Interview oder
das ist ein schriftliches
Video?
Von der Taz von 1990. Es gibt super viele Auftritte in dieser Schmitz-Mitternachtsshow, wo sie gegenüber von Weltstars auch steht, die sie einfach wirklich verwundert. Und das die dann auch nicht wissen, was ist hier los. Und ich war auch am Anfang so kurz so irritiert, ist das jetzt echt? Aber sie ist einfach wirklich der geborene Clown. 1990 gab es ein Interview in der Taz, wo sie außerhalb ihrer Rolle interviewt wird, also als Jutta Wibbe. Und
da ist man dann erstmal auch verletzlich, wenn man quasi sonst immer in einem Charakter ist und dann das allererste Mal quasi als die echte Person dahinter.
Total. Und ich glaube, sie hat seitdem auch nicht mehr gemacht.
Keine gute Erfahrung gehabt oder was war los?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, am Anfang war das so ein bisschen unangenehm, war der relativ spießige Taz.
Für Taz-Verhältnisse sehr spießig.
Relativ queerfeindlich einsteigt. Also aus heutiger Sicht finde ich sehr unangenehm nachfragend, warum ihre Fangemeinde so queer ist und sie vor allem Anklang in schwulen Kreisen findet, was sie sich selber nicht so richtig erklären kann.
Mhm. Einfach so Camp Legend geworden.
Genau.
Camp Legend, selbstbewusste Frau.
Voll.
Die nicht auf den Mund gefallen ist und
die hat alles selber geschrieben.
Ja.
Die ist seit 30 Jahren auf der Bühne und ja, die gibt den Schwulen einfach, was sie wollen.
Und der Typ in dem Interview, der ordnet das irgendwie negativ ein.
Genau, er will irgendwie von ihr ein schlechtes Wort über die, wie er sie nennt,
ARD.
Eier.
Ja.
Okay, das muss man auch nochmal erklären. Wir haben ja diesen ARD-Knopf, falls wir Beleidigungen sagen wollen, dann müssen wir uns selber zensieren. Das haben wir vorher abgesprochen. Ich finde gut, dass der direkt zum Einsatz kommt.
Die Kirsche auf der Torte, also die Camp-Kirsche
bei
Marlene Jaschke und auch, finde ich, der Höhepunkt ihrer Karriere ist, dass sie die Rolle der Carmen gespielt hat. Also falls ihr...
Aus der Oper.
Aus der Oper, richtig. Mhm. Fast die berühmteste Oper, eigentlich schon Pop. Mhm. Was ich so geil finde, so lustig. Als ich das entdeckt habe, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich hatte Tränen in den Augen, Gänsehaut und alle. Also ich war so extrem beeindruckt, weil es... Also es ist eine krasse Leistung, erstmal in dieser Rolle der Frau Jaschke zu bleiben. Dann aber auch noch Carmen zu spielen.
Also quasi Frau Jaschke spielt Carmen. Also
genau.
Quasi
auch Carmen?
Ja.
Da hören wir doch mal rein.
Hören wir mal rein. Das fängt jetzt an mit der Habanera und vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen. Carmen ist so die erotischste,
die
feurigste Frau, die man sich in der Oper vorstellen kann. Also eine Frau, die den Männern so sehr den Kopf verdreht hat, dass sie am Ende umgebracht würde für ihr Sexappeal.
Und Carmen hat fantastische Musik.
Und alle, die jetzt sagen, ich kenne nicht Carmen und ich finde Oper doof, haben dieses Stück auf jeden Fall schon gehört.
Ja!
Mega gut gesungen.
Und deswegen war ich, als ich das erste Mal gesehen und gehört habe, so beeindruckt. Ich habe mich so gefreut für Jutta Wirbel, für Marlene Jaschke, dass sie auch on top noch diese Opernstimme hat und einfach durchzieht.
Was war das für eine crazy Bankkauffrau, frage ich mich da, wenn man so einen Auftritt sieht. Ist sie noch aktiv, frage ich mich gerade. Tritt sie noch auf?
Sie tritt auf.
Ich bin wirklich erstaunt, dass ich sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bis heute.
Ich war auch erstaunt. Also sie ist ja auch riesig. Also wenn ich meine Eltern frage oder wenn ihr eure Eltern fragt, dann sagt denen Marlene Jaschke sicher was. Und würde ich mich morgen am 11.11. verkleiden als Marlene Jaschke, da würden mir aber einige mit 40er, 50er, 60er hinterherrufen und genau wissen, wer ich bin. Ich finde, ihre Leistung sollte auch wieder gewürdigt werden. Und jetzt bin ich ja beim NDR hier, in der ARD. Und ich finde, als Gebührenzahlerin steht es mir zu, dass ich Zugriff habe. Auf alle Folgen von der Schmitz Mitternachtsshow, auf alle Folgen der Lindenstraße.
Okay, weg vom Tab. Ich will auch die Lindenstraße zurück.
Ich würde mir wirklich wünschen, also es sind ja 3 Jahre, die wir einfach nicht sehen können. Also es gibt vielleicht 10 Folgen und es gibt auch wirklich tolle Folgen auf YouTube. Da kann ich nur die Folge im Ostseebad Scharbeutz empfehlen. Das ist eine Sendung, die wurde bundesweit ausgestrahlt live. Also es war am Zenit der AIDS-Krise und die hat sich komplett ums schwule Leben gedreht. Und ich fand das sehr ergreifend, das jetzt zu sehen, weil jetzt gerade ist ja das Klima ums Schwulsein und Lesbischsein und Anderssein einfach wieder so ein bisschen unangenehmer geworden. Da habt ihr auch vor ein paar Folgen auch drüber geredet. Mit Magnus Hirschfeld war das die Folge.
Genau, ja.
Ich fand es einfach krass zu sehen, dass es schon mal anders war.
Das finde ich auch immer so wahnsinnig interessant, weil wir auch öfters mal so Takes haben, von wegen, dass die Repräsentation irgendwie so schlecht sei. Da muss man sagen, dass vor allem das eigentlich nur in unserer Jugend so war. Wenn man da so in die 90er Jahre guckt, da war viel mehr und auch so sehr erfolgreich im Mainstream-Sachen. Also dass es gar nicht so nischig war. Also, wenn man da überlegt, was für große Fernsehnamen es da gab, von Harpe Kerkeling, Dirk Bach, Hella von Sinn, Maren Kräumann, Domian.
Ja.
Ne, also da waren also super viele, Thomas Hermanns mit dem Quatsch Comedy Club, also alles so sehr, sehr im Mainstream angenommene Sendungen, die super queer besetzt waren. Ja, so in den 2010ern hat es dann so abgenommen. Deswegen haben so jüngere Leute öfters das Gefühl, wir hatten ja keine Repräsentationsfiguren, aber da waren super viel. Voll. Da Alfred Biolek fällt mir jetzt gerade noch ein.
Hella von Sinn.
Und da gab es dann eben auch diese Bubble aus scheinbar Lilo Wanders und Frau Jaschke. Und es ist super interessant, was sie da alles so gemacht haben. Und dann teilweise geht es so verschütt, aber wir sind dafür da, dass wir das auch mal wieder ausgraben und nochmal angucken können.
Also, Riesenempfehlung.
Ich muss sagen, dass ich das extrem toll finde, was für einen kulturellen Bogen wir heute spannen. Guck mal, am Anfang haben wir über Memes gesprochen.
Ja.
Ich finde es auch sehr interessant.
Nimm das, NDR.
Wir laden hier, eine Person hinter einem Meme-Account ein und wir reden dann plötzlich über alte 90er-Jahre Kabarettauftritte.
Eine Person hinter einem Meme-Account, wenn ich das kurz droppen darf, die nicht, wie wir dachten, hier mit MacBook aufschlägt, sondern mit einem Notizheft.
Ja, ja.
Mit
guckt euch mal mein Handy an.
Ja. Es hat ein Pflaster. Das Handy hat ein Pflaster.
Spendet bitte.
Ja.
Vielen Dank für diesen Exkurs und diesen Geheimtipp. Ja, eigentlich nicht Geheimtipp. Ich würde gerne mal wissen, Miguel, wie weit du den Bogen hier heute noch
schlägst. Bei mir wird es auch auf jeden Fall hochkulturell, kann ich sagen.
Okay.
Opa.
Caro, du wirst dich vielleicht noch erinnern und einige HörerInnen auch. Wir haben ja mal vor ein paar Folgen über Momager gesprochen. Also Mom, Manager, Mütter, die ihre Kinder im Showbusiness vermarkten und dabei teilweise auch super skrupellos sind und die Kinder in super toxische Arbeitsverhältnisse.
Momager quasi erfunden von Kris Jenner,
genau.
Der Kardashian-Mutter.
Genau.
Die Mutter von Bumi Schneider.
Magda Schneider.
Magda Schneider, die war auch eine Mom-Managerin und am Ende
Ach ja. Hilfe. Mhm. Genau, wir hatten damals im Podcast die Beispiele Brooke Shields, die irgendwie im minderjährigen Alter als super aufsexualisiertes Lustobjekt vermarktet wurde von ihrer Mutter. Oder auch Jeanette McCurdy von iCarly, die sogar ein Buch darüber geschrieben hat mit dem Titel I'm Glad My Mom Died. Hört da gerne nochmal die Folge.
Die Blonde?
Hört da gerne nochmal die Folge nach für die Details zu diesen Geschichten. Ich habe so ein ähnliches Thema heute mitgebracht. Und zwar wurde ich von meinem freundlichen TikTok-Algorithmus daran erinnert, dass es mal eine extrem problematische Reality-Show gab, die dieses Phänomen ja in so eine Art Fernsehformat gegossen hat, möchte ich sagen, weil wir sind ja hier heute kulturell angehaucht. Mhm. Die Sendung hieß Dance Moms. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Es ist schon sehr, sehr bekannt. Es lief sogar in Deutschland. Also es ist eigentlich eine Sendung aus den USA. Natürlich lief da von 2011 bis 2019 acht Staffeln lang mit über 190 Episoden.
Ist das die Sendung, wo Maddie Ziegler dadurch bekannt wurde? Das ist dieses Mädchen, was in den Sia-Videos immer getanzt hat. Wisst ihr? Die hatte dann immer diese schwarz-weiße Perücke an und ist richtig, richtig krass durch die Decke gegangen, weil Sia die auch super gepusht und gefördert hat. Und so hat sie doch in diesem Musikvideo mit Shia LaBeouf im Käfig getanzt, wo dann Leute so auch Pädophilie-Vorwürfe erhoben hatten. Na, das nur am Rande. Auf jeden Fall, daher kenne ich halt Maddie Ziegler und daher kenne ich auch die Show Dance Moms.
Ja, es kann sein. Also da sind ein paar Leute prominent durchgeworden. In Deutschland lief die Sendung auch auf Six. Deswegen kennen die auch ein paar von uns. Aber ich habe die irgendwie verdrängt, bis jetzt so ein paar alte Clips auf TikTok irgendwie wieder, zumindest auf meiner For You-Page, hochgespült wurden. Also kurz zum Konzept für die, die es nicht kennen. Es geht um Mütter, die ihre Töchter zu einer Profitänzerin erziehen lassen wollen und geben dafür literally alles, nämlich ihre Kinder, die so im Alter von, ich sag mal so, von bis 9 bis 13 vielleicht, 14, in die sogenannte Abby Lee Dance Company gelassen werden, die wirklich, wenn man die Clips ansieht, die absolute Hölle ist.
Diese Abby Lee ist crazy, ne?
Genau, wir schauen mal in den Trailer der ersten Staffel rein, da kriegen wir so einen kleinen Vorgeschmack von der Stimmung da.
Look at me. Your mother is not your coach. I am the coach. Your mother doesn't know what to do. If she did, she wouldn't bring you here. Do you understand that? This is where it all starts. We are preparing for the national competition. Moms come from all over to bring their children to me. I can make you or I can break you. They want to be a part of the Abby Lee Dance Company. What if she fell 13 stories down and died? Huh?
Stop crying, it's making it worse.
I can't stand her. Go ask your 9-year-old if she likes what she's wearing.
I'm the mother.
I'm an adult.
Act like one.
Ich brech mal hier ab.
Es ist ein Raum voller Karens und super geschminkten Töchtern.
Also man muss sagen, wir haben jetzt hier instinktiv gelacht. Es ist tatsächlich so schlimm, das anzugucken, dass man erstmal den Impuls hat zu lachen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass etwas so durchtrieben und böse ist, dass das überhaupt existieren darf.
Ich habe aber auch schwitzige Hände gerade.
Genau, also man hat komplette Anxiety-Schübe, wenn man das
anguckt.
Ich
habe auch die weinende Maddie Ziegler schon gespottet, unter den Kindern.
Ah, genau. Also die ist aus der ersten Staffel quasi.
Ja, genau.
Okay. Man muss wirklich sagen, die Kinder sind total geschminkt, sind in knappen Kostümen, werden da zu Choreografien gedrillt, muss man sagen, von eben dieser Abby Lee, die der Coach von dieser ganzen Sache ist. Die Mütter sitzen da im Raum und streiten sich und schreien sich an.
Abwechselnd heulen die Mütter und die Kinder.
Und die Kinder. Und dann werden immer so diese Kameraschwenks auf diese Kinder, die da manchmal einfach nur sitzen mit ganz großen Augen, wie die Erwachsenen sich anschreien. Also es ist wirklich eines der schlimmsten Szenarien, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Kurz zu dieser Abby Lee. Sie ist der Coach von dieser ganzen Sache und soll die Mädchen eben hart trainieren. Und sie ist wirklich der absolute Teufel. Der Inbegriff von toxischem Showbusiness. Sie hat selber diese Tanzschule mit 14 Jahren gegründet. Also sie ist quasi selber so ein Dance...
Erstmal Girlboss.
Erst ja, wirklich.
Girlboss. Naja, ich glaube, sie ist selber durch eine harte Schule gegangen, würde ich mal sagen, und gibt jetzt ja ihr gesammeltes Wissen aus toxischen Showbusiness-Jahren an neue Elfjährige weiter und vererbt quasi die Traumata, würde ich mal so sagen. In der sechsten Staffel, noch so als kleines Side-Fact, in der sechsten Staffel stand sie plötzlich unter Verdacht des Finanzbetrugs, sodass sie da dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit hatte, um zu coachen. Dann ist sie so langsam aus dieser Serie immer weiter rausgedrängt worden. Sie steht total für diese Sendung, selbst in dieser Zeit, in der sie dann nicht mehr da war. Alle reden immer nur von dieser Abby Lee.
Und die Akademie heißt ja auch nach ihr.
Genau, und sie ist ja auch nach ihr benannt worden. Und sie steht da wirklich wirklich und schreit aus voller Inbrunst diese unschuldigen Elfjährigen an. So, das ist ungefähr der Ton.
Ding dong! Look! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 would be the second. Not 8 and a 1, 2. Chloe, don't cry! Be smarter! 8 means 8, not 9.5, not 10. 8! Can't count 8?
Das Kind beginnt zu weinen, die Mutter auch.
I want everything to look great. Do you understand? So you're done. Go ahead. Use that door. Goodbye. Girls, I don't need the tears. You're 9, 10 and 11 years old.
Exactly!
Are all the tears over?
Also sie hat förmlich Spaß dabei, diese Kinder zum Weinen zu bringen. Und selbst wenn die schon zusammenbrechen, hört sie einfach nicht auf. Also ich frage mich wirklich, so diabolische Energie, die sie irgendwie hat.
Ich frage mich, die Mütter, die jetzt immer damit dabei sind, ist das so, ist das irgendwie so fernsehrechtliche Gründe, dass sie da irgendwie beauftragt sind? Oder sind die Mütter einfach...
Die melden die da ja
in der Akademie mit bei den Proben und so.
Ich glaube, die sind vor allem ein dramaturgisches Element, weil die sich natürlich auch anschreien und da auch sehr viel Zirkus machen. Ich habe wirklich, muss ich sagen, selten eine Fernsehsendung gesehen, die so viel negative Vibes versprüht. Alle hassen sich gegenseitig, die da teilen. Die Mütter hassen sich untereinander, die Kinder werden dazu gebracht, sich zu hassen. AB Lee wird von allen gehasst und hasst auch alle zurück. Und
die Mütter haben auch alle so ein ähnliches, wirklich so ein bisschen so ein Karen-Vibe.
Genau,
alle mit diese Frisur, so dieses Business in the front und Party in the back.
Genau. Ja. Es geht da schon eine Faszination davon aus, weil es eben so böse ist. Ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass ich das irgendwie unterhaltsam finde, auch wenn mir die Kinder natürlich super, super leid tun und das gar nicht geht. Also ich stehe da einfach mit Fragezeichen über dem Kopf und großen Augen davor und frage mich wirklich, wie kann man so sein? Wie kann man sein Kind da anmelden? Wie kann man da reingehen und denken, das ist irgendwie eine gute Idee? Wie kann man so böse sein wie diese Abby Lee? Ich verstehe es nicht.
Ich liebe Kinder auf einer Bühne. Ich bin ganz ehrlich. Ich liebe ein singendes Kind, ich liebe ein tanzendes Kind. Und das macht Spaß.
Ich habe auch bei Mathilda geweint, als ich da drin gesessen habe in dem Musical.
Das macht Spaß, aber trotzdem will man die Kinder natürlich nicht gedemütigt sehen.
Natürlich
nicht. Habt ihr eigentlich mal von der Mini-Playback-Show die Folge gesehen? Wo drei geblackfaced Kinder vor den Weather Girls performt Raining Man. Und die Weather Girls waren dann auch so, okay.
Aber ich glaube, bei der Mini-Playback-Show wurden die nicht so gedrillt.
Nee, da gab es andere Problematiken. Da mache ich vielleicht auch mal einen Tab zu auf.
Ja, vielleicht.
Ja.
Also hier in dieser Dance Academy von AB Lee ist quasi immer Drama. Es geht immer unter die Gürtellinie. Es ist eine psychische Kommunikationshölle, die da irgendwie stattfindet. Und man sieht immer dieses Trauma, wie sich das anbahnt in diesen Augen dieser Elfjährigen. Es ist wirklich unerträglich auf jeder Ebene. Und hier ist ein Ausschnitt, die nochmal so diese unterschiedliche Eskalationsstufen ganz gut illustriert. Ein Clip, den ich auf TikTok auch gefunden habe. Es ist ein Streit zwischen Abby und einer Mutter namens Kelly. Der eskaliert wirklich komplett.
Kelly, we don't want you to go. The girls, you guys
well,
don't want to go.
Obviously she wants someone who has never danced here. Take both of my kids' place.
No, the kids want to dance. Did you just sit here and say
that my daughter looks miserable, so maybe we should put Kalani in her place?
No, I never said
that. Yes, you most certainly
did. No, I didn't, dingbat. Listen, I said, Brooke, is your mother
speaking
for
you? Get your finger out of my face.
Girls, out the room.
Yeah, you wouldn't even
get off of me. Out the room.
Get away from me.
Out the room, girl.
What the fuck?
Also, Abby Lee steht auf, zeigt der Kelly ins Gesicht, die sagt, nimm den Finger aus meinem Gesicht. Er hebt ebenfalls den Finger und Abby Lee versucht ihr den Finger zu beißen. Ja. So absurd.
Und das alles vor den Kindern.
Genau, alles vor den Kindern. Also sie versucht ihr, der Kelly in den Finger zu beißen, woraufhin Kelly sich wehrt und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt. Das ist so schlimm, sorry, dass ich darüber so kichern muss. Also versucht ihr mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen und zieht ihr an den Haaren den Kopf so runter. Es ist wirklich, es ist so wie...
Es ist natürlich auch einfach immer noch eine Show und es ist wahrscheinlich sehr viel auch scripted an dieser Show.
Ja, es ist halt sehr, sehr US-amerikanisches Drama-Reality-Fernsehen. So.
Ja.
Wann kam die erste Staffel raus?
Die erste Staffel kam 2011 raus.
Okay,
und es
also
lief bis 2019.
Ja, aber mittlerweile könnte es ja mal sowas wie die Kinder packen aus.
Gibt's tatsächlich ein bisschen, ja. Also es haben schon diverse Mütter als auch die Kinder in der Öffentlichkeit Kritik geübt. Es gibt auch Rassismusvorwürfe gegenüber dieser Abby Lee. Und natürlich diese Übersexualisierung der Kinder, die wurde auch damals wie heute schon kritisiert, ne? dass die da so vollgeschminkt in so erotischen Posen da sind. Das ist natürlich super, der pädophile Trigger so. Diese ganze Sendung ist in jedem einzelnen Aspekt hochproblematisch und ich finde das so weird, dass die so 2019 so lief. Ich glaube, die wurde tatsächlich eher abgesetzt, weil diese Abby Lee sich dann so rausziehen musste wegen ihrer kriminellen Energie mit der Steuerhinterziehung. Es hat mich fasziniert, ich musste das irgendwie loswerden. Es lässt mich natürlich mit beklemmenden Gefühlen zurück.
Ja, vielen Dank für den Dance Moms Exkurs, Miguel. Danke dir nochmal, Svea, dass du hier heute zu Gast warst. Es war uns eine Freude.
Danke euch.
Wenn ihr zu Hause offene Tabs rumliegen habt und Rabbit Holes in die ihr reingefallen seid, dann schreibt ihr uns doch einfach. Ihr erreicht uns per Mail
an toomanytabs@ndr.de
oder auf Social Media. Da heißt du @MiguelRA und ich heiße @CaroVorbs. Da könnt ihr uns reinfolgen und uns Nachrichten schicken. Und folgt doch auch Svea, wenn ihr es nicht eh schon eh macht, folgt doch auch @SveaMaus rein auf Instagram.
Genau, kommt rein.
Habt
lasst
Spaß,
euch
ja
auspeitschen von mir.
Dann würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder. Und jetzt gibt es noch eine gepfefferte Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Passend zum heutigen Thema Internet gibt es noch einen weiteren Podcast im Internet über das Internet, den wir euch heute empfehlen.
Wie heißt der?
Der heißt Wild Wild Web, Geschichten aus dem Internet.
Hier gibt es jetzt mal einen kurzen Trailer.
When you work hard for your money, spend it on a good life.
Wir haben Kim.com nachgejagt.
Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse.
Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen.
Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
Ich bin Amri der Hörmeier.
Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
Gibt's den überall?
Den gibt's überall, vor allem aber in der ARD Audiothek, aber natürlich auch ja halt im Wild Wild Web, im Internet und wo ihr sonst so ihr Cybermäuschen die ganze Zeit abhängt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many